Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Feenmärchen und Friedenswünsche. Der Choreograf Alexej Radmanski zeigt in Amsterdam zwei seiner Arbeiten. Reih auf Regierungslinie. Wir schauen uns an, nach den hohen Zuwächsen für die politische Rechte bei den Europawahlen, welche Folgen das schon jetzt für den italienischen, aber auch für den französischen Film und das dortige Fernsehen hat. Und wir besuchen die lange Nacht der Autorinnen beim Gipfeltreffen der Gegenwart Dramatik am Deutschen Theater Berlin, wo zum ersten Mal auch Fragmente gezeigt wurden. Er ist in St. Petersburg geboren, aber in Kiew aufgewachsen und in seiner politischen Haltung eindeutig. Der Tänzer und Choreograf Alexej Radmanski, Hauschoreograf am New York City Ballet, positioniert sich gegen Putin und dessen Krieg in der Ukraine. Und er will Putin auch nicht die Musik von Tschaikowski oder Strawinski überlassen, sagt er, denn die stehe für das Gegenteil von Putin. Heute Abend hat Het Nationale Ballet in Amsterdam einen Ballettabend von Alexej Radmanski gezeigt, der schlicht mit dem Titel Strawinski-Märchen überschrieben ist. Der Feuervogel von 1910 von Radmanski, schon mal vor 10 Jahren für Het Nationale Ballet geschaffen und jetzt zurückgekehrt, und The Fairy's Kiss, eine europäische Erstaufführung nach einem Märchen von Hans Christian Andersen, 1928 von Strawinski geschrieben. Und unsere Tanzkritikerin Wiebke Hüster ist noch in Amsterdam im Theater. Hallo Frau Hüster, guten Abend.
Hallo Frau Gerg, guten Abend.
Es geht ja in diesem Märchen um einen jungen Mann, der zunächst von einer Fee mit einem Kuss vor dem Tod durch Erfrieren gerettet wird. Aber als er dann kurz davor ist zu heiraten, da kommt diese Fee zurück und fordert auf einmal sein Leben. Was hat denn Alexej Radmanski aus dieser Geschichte gemacht? Hat er das in der Märchenwelt belassen oder die Geschichte ins Heute gezogen?
Ja, ich finde es erstaunlich, wie sehr narrativ er an dieses Ballett herangeht, weil man weiß ja, dass nicht wenige Choreografen große Schwierigkeiten hatten, mit dieser Musik zurechtzukommen, die sehr lang ist, die sehr ungewöhnlich ist, die sehr vielschichtig ist. Manchmal ist sie sehr tänzerisch, sehr leicht, sehr heiter. Manchmal zieht sie sich so wie ein warmer Sommernachmittag so hin und man denkt, okay, Strawinski, wann geht es eigentlich weiter mit der Musik? Das ist nicht so leicht, das zu choreografieren. Er zeigt tatsächlich eine Mutter mit einem Baby im Arm und dann kommt die Fee, weil das Kind ist dabei zu sterben. Die Mutter stirbt und die Fee nimmt das Kind und rettet es eben vor dem Erfrieren. Das erzählt er ganz wortwörtlich fast, möchte man sagen, weil das Tolle an Radmanski ist ja nicht nur, dass er die klassische Sprache auf eine ungeheuer differenzierte sprechende Weise einsetzt. Es ist ja wirklich ein Reden mit dem Körper, was ich sonst nirgends so gesehen habe und was man auch heutzutage nirgends so sieht, sondern er beherrscht ja auch die Mime, also das, was im 19. Jahrhundert entwickelt wurde, was damals das Publikum auch wirklich Wort für Wort verstanden hat. Ich werde tanzen, heißt es, wenn man die Arme umeinander rollt. Da gibt es so viele Gesten, die einfach ganz konkret etwas bedeuten. Das bezieht ja Radmanski auch immer so ungeheuer subtil und deutlich und schön, so charmant mit ein. Und so ist diese Choreografie auch. Er vermischt diese beiden Ebenen, das Erzählerische und das Abstrakte. Denn diese Fee erzieht sozusagen diesen jungen Mann zu einem Choreografen. Und die Welt, in die sie ihn hineinzieht, ist eine Zauberwelt, ist eine magische Welt, in der sich alles Menschliche in der Kunst, im Tanz ausdrückt.
Also handelt das auch von ihm selbst ein bisschen? Ist das auch ein Reflektieren über das Künstlersein in der heutigen, ja sehr turbulenten Zeit?
Ja, ganz genau. Und es ist sozusagen eine Allegorie. Es zeigt allegorisch, was der Tanz imstande ist zu leisten. Und ich kenne niemanden auf der Welt, der die Schönheiten des Balletts so sehr ins Zeitgenössische überführen kann und uns zeigen kann, was diese Kunst im Unterschied zu anderen Künsten eben kann. Und das ganze Ballett über diese Leichtigkeit der Braut, die sich mit ihren Freundinnen freut auf diese Hochzeit, dann ihre Enttäuschung, ihr Leid, wenn sie sieht, dass er einfach für diese Welt des Alltäglichen und der menschlichen Beziehung nicht geschaffen ist, sondern zurück muss in diesen Tanz, in seine Welt als Künstler. Das alles sieht man hier ganz genau, aber dann ist er am Schluss des Balletts in dieser Welt des Tanzes und es gibt ein großes Corps de Ballet, ganz abstrakt gehalten, wo auch wieder Alexei Radmanskys wundervolle Verweise auf die Renaissance und auf die Bezüge des Balletts zur antiken Plastik, besonders der griechischen Plastik, eben zu sehen ist. Und es ist wirklich ein großes Bild der Harmonie. Das, was ja auch Stravinsky und Balanchine zusammen wollten. Also, dass sie sagten, es gibt eine quasi barocke Ordnung, in der alles seinen Platz hat und dadurch entsteht Frieden. Und ich glaube, das ist die Botschaft dieses Balletts.
Und der Abend, also dieses Stück, Kuss der Fee, ist ja auch, hat ja viele Anspielungen auch auf einen der berühmtesten Ballettkomponisten des 19. Jahrhunderts, auf Peter Tschaikowski. Merkt man das auch dieser Choreografie an? Spielt er damit auch?
Ja, das tut er ganz sicherlich. Also man fühlt sich natürlich oft an die großen Werke erinnert, Schwanensee, Dornröschen und den Nussknacker in der Schönheit vor allem des Einsatzes des Corps de Ballets. Also das sieht man auch selten so schön wie bei Radmanski, dass ein Corps de Ballet attackiert, zusammen angreift sozusagen, ja, in diese Musik so hineingeht, aber sich dann auch wieder in individuelle einzelne Gruppen, die kontrapunktisch gegeneinander gesetzt sind, auflöst. Und das führt er hier auch absolut zur Perfektion. Und das ist auch sowas Schönes, weil das ist auch sowas Ballett- oder Tanzeigenes. Das sagte ja Balanchine auch oft. Er sagte, in der Gasse, wenn ich stehe und meine Ballette von der Seitenbühne aus anschaue, während der Vorstellung, habe ich das Gefühl, ich bin im Kontakt mit Tschaikowski. Und später nach Stravinskys Tod bezog sich das auch auf Stravinsky. Und so ist es ja auch im Tanz, dass man wirklich vieles so im Ballettsaal, auf der Bühne von einer Generation direkt an die nächste überträgt.
Was, jetzt hatte ich am Anfang ja schon gesagt, dass Radmanski sich ja ganz klar politisch positioniert und er ist ja auch mit der Ukraine sehr eng verbunden. Seine Frau ist Ukrainer und er probt, glaube ich, auch in Amsterdam mit ukrainischen Tänzerinnen. Sie haben ja mit ihm gesprochen. Hat er was erzählt, wie die Situation in der Ukraine selbst ist für Tänzerinnen und Choreografen?
Wahnsinnig schwierig. Also was eben so schön ist hier beim Het Nationale Ballett, dass der Direktor Ted Branson sehr früh, nachdem Putin diesen Krieg begonnen hatte, Exil-Tänzern aus der Ukraine eine Heimat gegeben hat. Also sie haben hier Aufführungen gehabt und Radmanski hat für sie choreografiert. Und so waren auch gestern die ganze Generalprobe war mit exil-ukrainischen Tänzern und Tänzerinnen gefüllt. Und diese Solidarität in dieser Tanzwelt ist sehr, sehr groß und ist sehr, sehr wichtig. Und wir müssen an sie erinnern, wir dürfen sie nicht vergessen. Und ein solcher Abend soll Ihnen natürlich auch mit einem solchen Ballett, würde ich jetzt sagen, Hoffnung machen.
Wiebke Hüster war das über den Choreografen Alexei Radmanski. Zwei seiner Arbeiten sind in Amsterdam zu sehen unter dem Titel Stravinsky-Märchen am Het Nationale Ballet und wird dort en suite gespielt bis zum 25. Juni. Hunderttausende sind heute in Frankreich gegen die politische Rechte auf die Straße gegangen, nachdem der Rassemblement National bei der Europawahl über 30% erreicht hat und Präsident Macron Neuwahlen ausgerufen hat. Auch in Italien konnte Giorgia Meloni, Ministerpräsidentin und Vorsitzende der postfaschistischen Partei Fratelli d'Italia, ihr letztes Wahlergebnis noch verbessern. Das alles hat natürlich auch Folgen für die Kultur- und Filmszene der einzelnen Länder, wie es der italienischen Filmwelt unter der Regierung Meloni ergeht und welche Sorgen französische Filmemacherinnen umtreiben, berichtet Christian Berndt.
Ma soprattutto tutti quelli che hanno capito il messaggio che stavamo mandando. Davvero grazie.
Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni wird nach ihrem Sieg bei den Europawahlen von den Anhängern gefeiert. Als Meloni 2022 an die Regierung kam, fürchtete man in der italienischen Kulturszene, die Vorsitzende der postfaschistischen Partei werde den Kultursektor radikal umbauen. Die Ernennung eines rechtsnationalen Kulturministers schien alle Ängste zu bestätigen. Ob sich die Befürchtungen inzwischen bewahrheitet haben, ist schwer zu sagen, meint die italienische Filmjournalistin Ilaria Ravarino.
It's a very complicated question. I mean, the culture is still free.
Die Kultur ist immer noch frei in Italien, meint Ravarino. Aber die Regierung hat zentrale Positionen in Kulturinstitutionen mit rechtsgerichteten Gewehrsleuten besetzt, etwa bei Filmfestivals oder der Kunstbiennale von Venedig. Allerdings wurde der Vertrag des Leiters der Filmfestspiele Venedig, Alberto Barbera, jetzt verlängert. Zahlreiche Filmschulen hingegen sind mit Vertretern von rechts besetzt worden. Welchen Einfluss das auf künftige Filmgenerationen hat, werde sich erst in einigen Jahren zeigen, so Ravarino. Es gab massive Studentenproteste, als zum Beispiel die Direktorin des Nationalen Filmzentrums abgesetzt wurde. Auch Regisseure hatten dagegen protestiert, aber traditionell, so Ravarino, halten sich Filmschaffende in Italien politisch zurück.
It's sad, but I have to say that this system is something that it's encouraging directors and actors and artists to be silent.
Es ist traurig, sagt Ravarino, dass die italienische Filmszene politisch so schweigsam ist, aber das habe auch mit dem staatlichen Fördersystem zu tun. Die Subventionen kommen größtenteils von der Regierung, das ermutige Filmschaffende nicht zur Kritik. Dass der Film künftig unter Regierungskontrolle geraten könnte, hält Ravarino allerdings für unwahrscheinlich. Dazu sei die Filmindustrie zu stark. Viel problematischer dagegen sei, so Ravarino, die Einflussnahme der Regierung auf die RAI, das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Das sieht auch der Filmkritiker und Kenner des italienischen Films Fabian Tietke so.
Ich würde schon sagen, dass die RAI einen Umbau gerade erlebt, der ohnegleichen ist. Also weil der Kompromiss in Bezug auf die RAI in der italienischen Republik der 80er und 70er Jahre bestand eigentlich darin, dass man die Programme aufgeteilt hat. Also dass die verschiedenen Parteien Gestaltungsfreiheit hatten in einem der Programme. Also die Democrazia Cristiana, die RAI Uno, die Sozialisten die zwei und ich glaube die Kommunisten die drei. Also sozusagen quasi man hat sich die Programme aufgeteilt. Und jetzt quasi den gesamten Korpus RAI auf Linie einer Regierung zu bringen, das hat es einfach damals nicht gegeben.
Verschiedene Journalisten haben die RAI bereits verlassen. Es kam zu Absetzungen von regierungskritischen Filmen durch die neue Leitung des Senders. Im Filmbereich ist die Einflussnahme, meint Tietke, zwar indirekter, aber trotzdem deutlich spürbar.
Was jetzt schon entschieden ist von Seiten der Regierung, ist ja, dass die Filmförderung gekürzt wird. Und zwar um, ich glaube, knapp 100 Millionen oder etwas in der Größenordnung. Also von etwa 800 auf circa 700 Millionen. Und das ist ja nicht wenig.
Gleichzeitig, so Tietke, wird eine spezielle Förderung für Filme eingeführt, die das Bild Italiens verbessern und damit den Tourismus fördern soll. Auch hier scheint eine Strategie dahinter zu stecken, das italienische Kino politisch zu verändern. Dazu sei nicht einmal direkter politischer Druck nötig.
Zumindest ist es mein Eindruck, dass Leute durch Unsicherheit auf Linie gebracht werden sollen oder die Unsicherheit dazu führen soll, dass bestimmte Projekte unterlassen werden vielleicht, aber gar nicht quasi jetzt ein neues rechtes Kino zu pushen.
Tatsächlich haben mehrere angefragte italienische Filmschaffende abgelehnt, ein Interview zu geben, weil sie geplante Projekte nicht gefährden wollen. Während in Italien die Filmbranche eher zurückhaltend bleibt angesichts der politischen Verhältnisse, mischt sich die französische Filmszene politisch stark ein, meint der französische Filmregisseur Brice Covin.
It's just the opposite of Italy. The film scene is very political. They demonstrate all the time for.
Die französische Filmszene ist das Gegenteil der italienischen, so Covin. Hier demonstriere man die ganze Zeit gegen die Regierung. Und das würde auch der Fall sein, wenn Marine Le Pen Präsidentin Frankreichs werden sollte. Für die Kultur und die Filmszene, die in Frankreich politisch weit links steht, wäre eine Regierung des Rassemblement National, kurz RN, eine Katastrophe, so Covin. In den Städten, in denen der RN die Bürgermeister stellt, seien die Kulturausgaben radikal gekürzt worden, so Covin. Was die neu angesetzten Wahlen in Frankreich in einigen Wochen betrifft, ist Covin besorgt wie nie zuvor. Aber der französische Film, da ist er überzeugt, wird reagieren, wenn die schlimmsten Befürchtungen eintreten und der RN die Wahlen gewinnt.
Ein Beitrag von Christian Berndt. Es ist ein Gipfeltreffen der Gegenwartsdramatik, aber auch eine Talentschmiede, bei der es immer wieder was zu entdecken gibt. Die Autorinnen-Theatertage am Deutschen Theater Berlin. Vor 20 Jahren hat Ulrich Kuhn sie ins Leben gerufen und inzwischen hat ja Iris Laufenberg das Haus übernommen, aber das Festival, das gibt's auch mit ihr. Höhepunkt des Ganzen ist immer die lange Nacht der Autorinnen und da werden unveröffentlichte Texte gezeigt und in diesem Jahr sogar unfertige, also Fragmente Dokumente, die im Lauf des letzten Jahres im Schreibatelier des Deutschen Theaters entstanden sind. Wie Karin Jess' Stück Von der Mutter ein Gruß und wie das, in der das Prozedere gleich mitverarbeitet worden ist.
Guten Tag und herzlich willkommen im Atelier Jess. Das AutorInnen-Atelier ist ein neues Format am Deutschen Theater Berlin. Es soll die Arbeit von AutorInnen in den Theaterbetrieb integrieren, Networking fördern und nicht zuletzt die Möglichkeit bieten, sich künstlerisch auszuprobieren, ganz ohne dem Druck zu unterliegen, einem Publikum am Ende etwas Passables präsentieren zu müssen. Schön, dass Sie da sind. Die Atelier-Autorin Jess freut sich.
Was bist du?
Atelier-Autorin. Das ist wie Hausautorin, nur ein anderes Wort.
Aber jetzt hat sie den Salat, denn die Autorin will was machen und nicht mal was versuchen. Das kann sie ja auch zu Hause. Nun gut, Sie erhalten jetzt Einblick in einen noch unfertigen Text. Ein Autorinnenkommentar, das bin ich, hi, wird Sie dabei begleiten. Dies hier ist kein fertiges Stück, also sparen Sie sich Ihre Kritik. Einfach reinziehen und Fresse halten. Fresse halten ist zu aggressiv an dieser Stelle, überlegt die Autorin. Aber sie lässt die Formulierung erstmal so stehen. Es ist ja alles noch im Prozess.
Also alles noch im Prozess und das bei 4 angesehenen Autorinnen. Gerade eben ist die lange Nacht zu Ende gegangen und dort ist noch unsere Theaterkritikerin Barbara Behrendt. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Warum diese Idee, dass man da jetzt keine fertigen Stücke, sondern Fragmente heute gezeigt hat, hat Sie das überzeugt oder wie finden Sie überhaupt diese Idee mit den Schreibateliers?
Na, es ist schon so, dass die AutorInnen-Theatertage sich ja immer wieder verändert haben, immer daran orientiert, wie man AutorInnen gut fördern kann. Die längste Zeit gab es eine Alleinjurorin oder einen Juror, der aus eingesandten Stücken von NachwuchsautorInnen 3 oder 4 dann ausgewählt hat. Und die wurden dann ganz früher in Werkstattinszenierungen, später dann auch als Uraufführungen auf die Bühne in der langen Nacht gebracht und sind dann ins Repertoire gewandert. Und jetzt wird der ganze Aufwand aber wieder nur für einen Abend betrieben, wieder als Werkstattinszenierung, diesmal aber mit Stücken, die eben noch Work in Progress sind. Der Hintergrund ist eben, dass man AutorInnen beim Schreibprozess gute Bedingungen schaffen will. Und deshalb hat man diese 4 sehr renommierten AutorInnen, Karin Jess, Eve Benbenek, Nele Stuhler und Patty Kim Hamilton, eingeladen, ein Jahr lang fürs TT zu schreiben und eben auch die Theatermaschinerie zu nutzen. Also auch mal bei Proben dabei zu sein, DramaturgInnen einzubeziehen, ohne Uraufführung im Nacken und vielleicht ja auch, um da mehr die Hoheit über die eigenen Texte zu behalten, anstatt sie immer gleich an die Allmacht eines Regisseurs abzugeben.
Und was haben sich diese Autorinnen da einfallen lassen? Worum ging es denn in den Texten?
Also das Schöne an den Texten ist, dass sie die ganze Bandbreite der neuen Dramatik zeigen. Die sind ungeheuer unterschiedlich. Also eine realistische Geschichte mit psychologisch nachvollziehbaren Figuren schreibt eigentlich nur Patty Kim Hamilton. Bei ihr sucht ein Mann Ende 30 nach seiner Vergangenheit und Identität. Er ist der Sohn einer nordkoreanischen Mutter und eines ostdeutschen Vaters und zieht dann ins Heimatdorf seines verstorbenen Vaters irgendwo in Sachsen-Anhalt. Da geht es auch um DDR-Geschichte, aber ein bisschen oberflächlich, ist ein poetischer Text, aber auch arg sentimental. Ganz anders dann das Fragment von Ewe Benbenek, das umkreist in ewigen Wortwiederholungsschleifen die Theatergeschichte von Iphigenie, von der Antike bis Goethe. Das will dann Theatertraditionen hinterfragen, auch die deutsche Nationalgeschichte, aber ist eben dann doch ein reines Diskursstück. Nele Stuhler schreibt wie Benbenek einen chorischen Text ohne klare Figuren und der ist aber nicht nur fürs DT entstanden, sondern auch fürs inklusive Rambazamba-Theater. Und das ist ein sehr lustiges, teils infantiles Sprachspiel über das so irre, komplexe Verstehen von Worten. Also mit nur einem kleinen T am Ende wird da zum Beispiel herzlich willkommen zu einem Herzlicht, das hereinkommen will. Also so schnell geht's dann. Und es zeigt auf kluge Weise, dass wir alle ein bisschen leichte Sprache gebrauchen können. Und dann, auch sehr komisch, aber auf eine ganz andere Weise, ist der Text von Karin Jess. Letztlich geht es da um die Ursprünge von Faschismus im Menschen, aber Jess erfindet dafür einen sehr soften Adler, einen koksenden Schäferhund und schreibt ihren Schaffensprozess eben ins Stück ein. Das war der Ton, den wir vorhin gehört haben.
Und hat das denn auch für die Bühne funktioniert, diese Texte, oder hatten Sie den Eindruck, das sind jetzt doch erstmal nur so, ja, Fingerübungen?
beides. Also man merkt, dass es Fingerübungen sind, dass die Texte nicht fertig sind und trotzdem ist der Abend aber überwiegend ein großer Spaß, also sehr spielfreudig. Diese Werkstattinszenierungen fördern einfach auch eine Leichtigkeit zutage. Alles ist so ein bisschen freier und spontaner und improvisierter und alle vier Inszenierungen setzen auf Musik und auf Unterhaltung. Manchmal, zum Beispiel bei Ewe Benbenek, hat man schon auch das Gefühl, dass da viel über Slapstick und Musik gerettet werden muss, was dem kryptischen Text fehlt. Bei Patty Kim Hamilton wird dagegen vieles ironisiert, was im Text vielleicht zu melodramatisch wirkt. Aber Nele Stulers Sprachspiel funktioniert auf der Bühne in der Regie von FX Meyer wirklich als herzerwärmender, schrill, bunter Kindergeburtstag, bei dem alle Menschen einbezogen werden. Das ist wirklich ein Highlight und könnte so fast ins Repertoire wandern. Und bei Karin Jess sitzt sogar selbst die Autorin mit auf der Bühne. Das ist auch sehr charmant.
Das klingt fast so, als hätten sie richtig Lust gekriegt, diese Fragmente auch mal ganz irgendwo demnächst zu sehen. Dann scheint ja diese Idee mit der Autorinnenförderung auf die Weise aufzugehen.
Also es ist so, trotz aller guter Unterhaltung erschließt sich mir dieses neue Konzept nicht so richtig. Also Werkstattinszenierung, das macht man eben bei AutorInnen, bei denen man erstmal schauen will, ob die überhaupt für die Bühne tragen. Aber wir haben es hier eben mit sehr renommierten Stimmen zu tun. Ewe Benbenek und Karin Jess haben schon den Mülheimer Dramatikpreis erhalten. Das ist die höchste Auszeichnung für Dramatik. Hamilton und Stuhler sind auch oft prämiert worden. Von ihnen will man eigentlich keine Fragmente sehen, sondern eben gute neue Stücke. Und man muss sich einfach nochmal überlegen, die Jury des Mülheimer Dramatikpreises hatte im letzten Jahr 200 deutschsprachige Uraufführungen von neuen Theaterstücken zu sichten. Also es gibt viele neue Dramatik und die Förderung braucht es auch unbedingt. Aber warum man sich jetzt bei einem der größten Förderfestivals für neue Dramatik Work-in-Progress-Texte von so guten Autorinnen anschauen soll, das verstehe ich nach wie vor nicht richtig. Ich halte es auch schon ein bisschen für Ressourcenverschwendung, so einen Aufwand zu betreiben für einen Abend, der jetzt nie wieder zu sehen sein wird. Aber Sie haben recht, bei mindestens der Hälfte der Texte kann man sich jedenfalls jetzt schon freuen, wenn sie dann fertig sind.
Barbara Behrendt war bei der langen Nacht der AutorInnen im Deutschen Theater. Vielen Dank für diese Eindrücke.
Die katholische Kirche in den USA hat sich offiziell für den Umgang mit indigenen Kindern in der Vergangenheit entschuldigt. In einer Erklärung der US-Bischofskonferenz heißt es mit Blick auf mehr als 80 katholisch geführte indigene Internate, die Kirche erkenne ihre Rolle bei den Traumata an, die die Kinder erlebt hätten. In den USA war es jahrzehntelang gängige Praxis, Kinder von Ureinwohnern von ihren Familien zu trennen. Viele von ihnen wurden in Heimen untergebracht, um sie zur Anpassung an die Mehrheitsgesellschaft zu zwingen. Diese Politik der Zwangsassimilierung endete erst 1978 mit der Verabschiedung des sogenannten Indian Child Welfare Act durch den US-Kongress. Eine im Mai veröffentlichte Untersuchung der Washington Post hatte hunderte Missbrauchsfälle in katholischen Internaten offengelegt. Bei Ausschreitungen für einen Autotunnel wurde neben der Engelsburg in Rom eine rund 500 Quadratmeter große Wäscherei, eine antike Fulonica, gefunden. Das berichtet die Zeitung Corriere della Sera. Der Fund stamme nach ersten Einschätzungen aus dem 2. Jahrhundert nach Christus und liege auf einem Areal, das nach gängiger Hypothese mit der Familie Kaiser Hadrians in Verbindung stand. Die Funde sollen nun ausgegraben und im Park bei der Engelsburg wieder aufgebaut werden, sodass sie nach fast 2000 Jahren wieder allgemein zugänglich sind. Gleich zwei Mitglieder der royalen britischen Familie standen heute im Mittelpunkt in London. König Charles nahm seine traditionelle Geburtstagsparade Trooping the Colour ab. Wegen seiner Krebserkrankung allerdings nicht zu Pferde, sondern gemeinsam mit seiner Ehefrau Königin Camilla auf einem überdachten Podest auf dem Exerzierplatz Horse Guards Parade. Die ebenfalls an Krebs erkrankte Prinzessin Kate, die sich erstmals seit Monaten wieder in der Öffentlichkeit zeigte, schaute gemeinsam mit ihren drei Kindern und anderen Royals von einem nahen Gebäude aus zu. Mit einem besonderen Spektakel hat das Puppentheater in Halle heute die Festwoche zu seinem 70. Geburtstag eingeläutet. Der Seefahrer Gulliver aus Jonathan Swifts Roman Gullivers Reisen wurde als 20 Meter große Puppe durch das Zentrum der Saalestadt bewegt. Mit der Festwoche werde man die Stadt in eine Bühne verwandeln, sagte der künstlerische Direktor des Puppentheaters Christoph Werner. 1954 in der DDR gegründet, spielte das Puppentheater Halle zunächst Marionettenstücke für Kinder. Im Laufe der 90er Jahre widmete es sich dann vorwiegend dem Erwachsenenpublikum. Seitdem stehen in Halle neben den annähernd lebensgroßen Puppen immer auch die Schauspielerinnen und Schauspieler auf der Bühne. Immer zwei von ihnen bewegen eine Puppe.
John Adams, einer der Stars der Minimal Music, wird gerade viel gespielt, nicht nur in seiner Heimat, den USA, wo seine Oper El Niño an der Met läuft, auch hier in Europa. Nächste Woche hat seine Oper Nixon in China an der Deutschen Oper Premiere in Berlin und heute Abend zeigt die Wiener Volksoper im Rahmen der Wiener Festwochen die österreichische Erstaufführung von The Gospel According to the Other Mary. Hören wir mal einen Ausschnitt. Gospel According to the Other Mary von John Adams. Heute war die österreichische Erstaufführung im Rahmen der Wiener Festwochen. Inszeniert hat Lisenka Heiberg-Castagnon und die musikalische Leitung hat die kanadische Dirigentin Nicole Paymont, die als Spezialistin für zeitgenössische Musik gilt. Johann Florian Fuchs war für uns bei der Premiere. Herr Fuchs, John Adams hat ja in diesem Stück eine der großen Frauenfiguren aus dem Neuen Testament, Maria Magdalena, mit ihrer Schwester Martha in ein Obdachlosenheim für Frauen versetzt, also mitten in unsere Gegenwart. Eine biblische Geschichte, streng Werktreu haben Sie da heute Abend sicher nicht gesehen, oder?
Auf gar keinen Fall. Das ist ein Werk, das mit biblischen Motiven arbeitet, aber extrem frei. Es ist ein Konglomerat aus ganz unterschiedlichen Ideen, inspiriert eben vom Alten und Neuen Testament. Aber da ist unbedingt zu nennen, der Uraufführungsregisseur war Peter Sellers. Der hat das Libretto auch geschrieben bzw. zusammengestellt und er hat ja lange mit Adams zusammengearbeitet bei vielen Werken und wie in dem von Ihnen schon erwähnten Stück El Niño, das ich sehr, sehr schätze, weil es eben die Geburt Jesu auf eine neue und assoziative Art und Weise auch in dieser Form so eines Opernoratoriums erzählt, ist dieses Werk nun doch ein bisschen sehr ausufernd, denn wir haben hier Gedichte noch unter anderem von Primo Levi, von Hildegard von Bingen, und von einer Reihe von vor allen Dingen Frauenrechtlerinnen, Feministinnen, die dann immer wieder mit hineingeschnitten werden in den biblischen Stoff.
Also Sie sagen ausufernder Stoff, ausufernder Text, aber was macht die Regie? Kriegt die da einen Fokus rein und wenn dann wohin?
Ja, ich finde nicht so richtig, ehrlich gesagt. Also Peter Sellers hat es in seiner Uraufführungsinszenierung etwas überladen, vor allen Dingen eben mit der Sozialkritik, also mit großen Ensembles auf der Bühne. Das ist ja auch ein riesig besetztes Chorstück und die Protagonisten kommen dann eben zueinander und es gibt Rituale, Zeremonien, auch Heilungszeremonien, aber auch politischen Widerstand. Das ist heute Abend ganz ähnlich, wobei der erste Teil eher ja so sehr statisch ist mit fast stehenden Bildern, die man sich anschaut, die sich abwechseln, wo die Figuren doch sehr kühl, finde ich, zum Teil rüberkommen und dann nach der Pause geht es in die Revolution hinein. Jesus selber wird ja dann zum Revoluzzer, ja, und zieht fast schon in den Krieg, kann man sagen, gegen die Bösen, eigentlich in aller Welt. Das steht so paradigmatisch und das wird hier dargestellt unter anderem auch mit Pussy Riot Masken, also mit diesen berühmten Stoffdingern, die man sich über den Kopf gerne zieht. Das hat auch Milo Rau mit den Wiener Festwochen schon bei der Eröffnungspressekonferenz gemacht, das so zu zeigen. Das passt eigentlich, wenn man so will, in dieses sehr politische Konzept der Festwochen. Es ist aber mir zu viel Stillstand letztlich szenisch und es ist auch eben so dicht und so viel da reingepackt worden in dieses Werk, dass ich diese Überfrachtung, die ich habe es jetzt das dritte Mal erlebt, wieder bemerkt habe. Das Publikum war auch eher ein bisschen verhalten, einige sind in der Pause gegangen. Es ist auch einfach zu lang. Man hätte das wirklich zusammenkürzen müssen auf 1,75 Stunden und nicht auf gute 3 Stunden mit Pause.
Und wie ist das musikalisch? John Adams ist ja nicht so ein ganz typischer Minimal-Music-Vertreter. Setzt das denn diesem statischen, in der Optik wenigstens was entgegen?
Die Musik ist, wie wenn man ihn kennt und schätzt, wie ich das tue, sehr vielfältig, sehr bunt, sehr flirrend. Vor allen Dingen, was er an Farben aus dem Orchester holt, wie er mit dem Chor umgeht, das ist, macht schon alles großen, großen Eindruck. Auch hier ist trotzdem das Problem ein bisschen der Wiederholung, nicht im Sinne von repetitiven Mustern, sondern im Sinne von Phrasen, die dann immer nochmal uns gleichsam eingetrichtert werden, fast schon dogmatisch. Es ist eben, was die Musikdramaturgie betrifft, finde ich, auch nicht sein stärkstes Werk, wobei es eben immer wieder diese große auch Überwältigungsakustik in dem Fall gibt, die schon sehr Eindruck macht. Und das ist auch sehr gut umgesetzt worden von der Dirigentin, von den Chören, vom Orchester der Wiener Volksoper und eigentlich auch von allen Protagonisten. Da nenne ich jetzt nur Wallace Junter und Jasmine White als Maria und Martha und den Lazarus von Alok Kumar. Also ein großer, großer Aufwand, auch mit einer großen, aufwendigen Choreografie, die letztlich aber, Sie merken es da schon, was ich sage, eben ein bisschen auch zu betulich ist und ein bisschen das Ganze zu gut meint. Und vielleicht komischerweise, gerade indem man so in Gegenwartsklamotten läuft und dann mit Transparenten und Spruchbändern rumläuft und es um Frauengefängnis geht etc. und Protest gesungen wird und auf Banderolen ist, vielleicht komischerweise gerade durch diese direkten Gegenwartselemente, finde ich, rückt es ein bisschen weg, berührt es nicht so stark, zumindest mich heute Abend.
Also nicht so begeistert Jörn Florian Fuchs von The Gospel According to the Other Mary von John Adams in der Regie von Lisenka Heiberg-Castagnon. Und die musikalische Leitung hat die kanadische Dirigentin Nicole Paymont. Die nächsten Vorstellungen an der Wiener Volksoper sind am 18. und dann wieder am 21. Juni. Es gibt ja alle möglichen Literaturmuseen wie das Goethe- oder Schillerhaus oder das Wohnhaus von Charles Dickens in London, in denen originale Gegenstände der verehrten Dichter bestaunt werden können. Dass sich aber der Inhalt eines Romans materialisiert, das ist doch einigermaßen erstaunlich. Im angesagten Istanbuler Viertel Beyoğlu gibt es jetzt das Museum der Unschuld, konzipiert nach dem gleichnamigen Roman des türkischen Nobelpreisträgers Orhan Pamuk. Die künstlerische Leiterin Idil Deniz hat unsere Korrespondentin Tina Fuchs schon hindurchgeführt.
Was ist das nur, das die Faszination dieses Museums ausmacht, frage ich. Idil Deniz mit heller Lockenmähne und lebenslustig sprühenden Augen lacht. Sie führt mich gleich zu der hell angestrahlten Wand. Beim Nähertreten sehe ich, das sind ja lauter Kippen. Mal nur nervös angezündet, mal entschieden bis zu Ende geraucht, mal hastig, mal wütend ausgedrückt. Es sind die Zigarettenstummel von Füsun. Füsun, die große Liebe von Kemal, die unerreichbare. Kemal hat ihre Kippen heimlich eingesteckt und gesammelt, über Jahre. Jetzt hängen sie hier, fein säuberlich angepinnt, 4213 Zigarettenstummel mit kleinen Notizen darunter.
Her lip touches, no, they're lipstick stains.
Ihre Lippen haben sie berührt, die Spuren des Lippenstifts auf den Zigaretten. Er hat alles von ihr gesammelt, alles, das sie berührt hat. Das ist, was das Museum zeigt, was Füsun gehört hat, was sie berührt hat, als Erinnerung.
Very romantic or insane.
Romantisch oder verrückt. Die meisten Besucher, die hierher kommen, fühlen sich tief berührt von der Liebe zwischen Kemal und Füsun. Es sind viele Paare. Sie glauben, ihre Liebesgeschichte sei einzigartig und dass ihre Liebe ewig hält. So wie die Liebe von
Kemal.
Manche kommen zum Museum der Unschuld, um ihren Heiratsantrag zu machen. Das Museum ist nach Art der Wunderkammern gestaltet, lauter Vitrinen mit alltäglichen Kleinigkeiten aus den 70er und 80er Jahren in Istanbul. Fotos, Kinotickets, Schuhe mit Pfennigabsatz, Kölnisch Wasser, ein buntes, eng tailliertes Kleid von Füsun. Jede Vitrine steht für eine Begegnung, ein Erlebnis von Kemal und seiner Geliebten. Erinnerungsstücke an die Frau, die er nicht bekommen konnte. Und jede der Vitrinen ist ein Kapitel im Buch. Idil Deniz zeigt mir kleine, vom Museum ungeplante Exponate. Mancher Besucher öffnet heimlich eine der Schubladen unterhalb der Vitrinen, um einen kleinen Zettel darin zu verstecken. Sie hat den Zettel geküsst, viermal. Ja, hier vom Gymnasium. Und sie hat die erste Zeile aus dem Buch aufgeschrieben. Es war der glücklichste Augenblick in meinem Leben und ich wusste es nicht einmal. Ida Dennis führt mich in das Dachgeschoss. Hier stehen ein Bett und ein Stuhl, wie im Roman beschrieben. In diesem Raum hat Kemal dem Schriftsteller Orhan Pamuk seine Lebens-, Liebes-, Leidensgeschichte offenbart. Er hat erzählt, Pamuk hat aufgeschrieben. Hier wurde das Leben zum Buch. Oder war es umgekehrt? Durchbricht hier das Buch die Mauer zur Realität?
They get so disappointed to hear that Kemal is not a real person.
Besucher sind so enttäuscht, dass Kemal gar keine wirkliche Person ist.
Yeah.
Irgendwie scheinen sich alle danach zu sehen, dass es den Mann, der so intensiv liebte, wirklich gegeben hat.
Nowadays they don't get to feel this.
Heute sind die Empfindungen nicht mehr so stark, alles ist oberflächlicher. Das ist der Grund, warum sie die Geschichte so intensiv miterleben, das Museum so miterleben.
More intense when they get to be in the story, well in the, as well there in the museum.
Bevor ich das Museum der Unschuld verlasse, lasse ich mir das letzte Kapitel abstempeln. Dafür ist extra eine Stelle im Buch vorgesehen, damit ich weiß, dass ich auch wirklich hier war, im Museum zum Buch.
Tina Fuchs über das Museum der Unschuld in Istanbul, und die Ausstellung soll auch nach München, Dresden, Barcelona und Prag kommen. Und wer Lust bekommen hat, den Roman zu lesen, der ist beim Hansa Verlag erschienen. Und was die Kulturwelt in dieser Woche beschäftigt hat und wie die Feuilletons darauf reagiert haben, das fasst Tobias Wenzel zusammen.
Die Angst vor Gefahren, vor realen und fiktiven, und die Frage, wie auf sie reagieren, haben die Feuilletons dieser Woche bestimmt. Wer traut sich, in der Seine zu schwimmen? Das war die Frage, die über Peter Kümmels Artikel für die Zeit schwebte. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo will sich bald persönlich zu Wasser lassen, um der Welt zu beweisen, dass die Seine kein Totenstrom, sondern eine verlässliche Lebensader ist, schrieb Kümmel. Bis zu Olympia soll der Fluss so sauber sein, dass dort Wettkämpfe geschwommen werden können. Ein in Paris spielender Netflix-Film, der seit dem letzten Wochenende Millionen Menschen das Fürchten lehrt, ließ Kümmel allerdings fragen, ob Anne Hidalgo es nun noch wagt, ins Wasser zu steigen? Im Film Under Paris treibt nämlich ein degenerierter Riesenhai sein Unwesen und richtet ein Blutbad unter Triathleten an, die in der Seine schwimmen. Die fiktive Bürgermeisterin ignorierte die Warnungen vor dem Hai. Dass der Film gerade jetzt, kurz vor Beginn der Olympischen Spiele, herauskommt, ist natürlich schlau geplant, schrieb Kümmel. Aber dass der französische Präsident am Premierenwochenende von Under Paris das Parlament auflösen und Neuwahlen anordnen würde, dass also in jeder Hinsicht die Haie aus den Katakomben gelassen werden dürften, das können die Leute von Netflix doch nicht geahnt haben. Oder etwa doch? Seine Auflösungsentscheidung ist ein Akt narzisstischer Teufelsbeschwörung, schrieb der Staatsrechtler Christoph Schönberger in der Frankfurter Allgemeinen. Noch einmal möchte der Europäer Macron gegen den Rechtspopulismus in die Schlacht ziehen. Das kann eigentlich nur schiefgehen. Es bestehe sogar die Gefahr, dass der Rassemblement National die absolute Mehrheit erringe. Warum wählen junge Leute braun? Fragte die Taz und druckte daneben eine Deutschlandkarte zur Europawahl ab, auf der fast die gesamte ehemalige DDR braun eingefärbt war, mit der Farbe, mit der die Taz die AfD assoziierte. Schwarz für die CDU als stärkste Partei war wiederum fast der gesamte Westen getüncht. Ost und West politisch getrennt, als stände da noch immer eine Mauer, so wirkte die Deutschlandkarte. Wer auf eine Vollendung der deutschen Einheit wartet, im Sinne einer Verähnlichung von Ost und West, der wird noch lange warten müssen, schrieb der Soziologe Steffen Mau im Spiegel, schlug zugleich aber als Gegenmittel gegen Rechtsextremismus und Populismus vor, aus dem Osten ein Labor der Partizipation zu machen. Cornelius Pollmer nannte in der Süddeutschen Zeitung Maus am Montag erscheinendes Buch »Ungleich vereint« einen erleichternd konstruktiven Beitrag in Zeiten der Ratlosigkeit und meinte damit auch Maus Vorschlag, im Osten und auch im Westen Bürgerräte einzuführen. Mau selbst erklärte die Idee in der Taz so: Die Bürgerräte würden durch das Moment der politischen Mitwirkung den Vorwurf entkräften, die da oben würden ohnehin nur machen, was sie wollen. Der Schriftsteller Daniel Kehlmann glaubt an die Macht der Sprache und schlug in seiner Dankesrede zur Verleihung des Ludwig-Börne-Preises, die die FAZ abdruckte, vor, mit Börnes Wortschöpfung »Nachtbuben« all die stolzen Worthelfer von Unrecht und Korruption zu benennen, von Steve Bannon bis Götz Kubitschek. Nichts hat geholfen. Sinnlos war es trotzdem nicht, schreibt Ronja Othmann nun in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung zum Rechtsruck in Deutschland. Schlimmer wäre nämlich eine demokratische Mitte, die gleichgültig dabei zusieht und mit den Schultern zuckt. Was also tun? Vielleicht helfe Politik und Programm, schreibt Othmann, Argument und austarieren. Caroline Ehmke dagegen fordert, kontroverse Debatten abzuschaffen. Nach dem Motto, die Wahrheit sei ja sowieso bekannt, wozu also mit Trollen diskutieren? So jedenfalls gab der Politikwissenschaftler Michael Bröning in der Welt den Auftritt der Publizistin bei der Digitalkonferenz Republika wieder. Diskursverweigerung als neue demokratische Tugend? Fragte Bröning entsetzt. Das Ausblenden von Widerspruch als Indiz für Haltung? Das ist keine Sternstunde der Demokratie, sondern vielmehr ihre Eklipse. Jetzt wird's ernst, titelte der Freitag. Europa rückt nach rechts und Deutschland will den Fußball feiern. Als würde sie darauf reagieren, schrieb Tanja Rest in der Süddeutschen: Einen besseren Zeitpunkt für die Europameisterschaft kann es kaum geben. Nicht trotz, sondern wegen der Spaltung und der schlechten Laune. Ein Turnier als Gemeinschaftserlebnis über Länder-, Generations- und Verbitterungsgrenzen hinweg. Außerdem können Haie bei einem Fußballspiel kein Blutbad anrichten, wie im Film Under Paris unter den Triathleten in der Seine. Obwohl, haben Sie, liebe Hörer, zufällig den Film Sand Sharks gesehen, in dem prähistorische Haie blitzschnell durch Sand schwimmen, als wäre es Wasser, um dann aus dem Boden aufzutauchen und für ein blutiges Gemetzel zu sorgen? Sollte das bei der Fußball-EM passieren, kann man mit Fug und Recht von Public Viewing sprechen. Denn das hat im Englischen, erklärte der Sprachwissenschaftler Roland Kehlbrand in der SZ, auch folgende Bedeutung: öffentliche Aufbahrung eines Leichnams.
Tobias Wenzel mit dem Blick in die Feuilletons. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.